Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute geht's um ein Thema, das uns beiden richtig am Herzen liegt. Wikingerrüstungen. Was ist Mythos? Was ist Realität? Und was sollte man als Cosplayer wirklich wissen?
Gutes Thema. Und du bist da ja direkt mittendrin in der Szene.
Ja, und was mir total auffällt, Wikinger-Cosplay ist gerade überall. Auf Conventions, auf Reenactment-Events, auf Social Media sowieso. Und das hat natürlich Gründe. Seit Vikings, der Serie, die 2013 gestartet ist, hat das Interesse an der Wikingerzeit nochmal einen riesigen Schub bekommen. Dann kam Assassin's Creed Valhalla, God of War Ragnarök, Serien, Games, Filme, überall Wikinger. Das Thema ist einfach wahnsinnig präsent in der Popkultur.
Und das Spannende ist ja, dass die Leute sich nicht einfach nur verkleiden wollen. Viele tauchen wirklich tief ein. Die recherchieren, die wollen verstehen, wie die Materialien aussahen, wie die Rüstungen aufgebaut waren. Und genau da kommt Authentizität ins Spiel. Historische Genauigkeit macht so ein Cosplay einfach immersiver. Das hat eine ganz andere Tiefe, als wenn du dir irgendein Fantasiekostüm zusammenstellst.
Das beobachte ich auch in der Reenactment- und LARP-Szene. Historische Genauigkeit wird zunehmend geschätzt, auch bei Cosplay-Wettbewerben. Handwerkliche Qualität und Detailtreue fließen bei vielen Contests direkt in die Bewertung ein. Und wenn du dann noch zeigen kannst, dass du dich mit den historischen Hintergründen auseinandergesetzt hast, das merken die Juroren.
Und dafür muss man erstmal verstehen, worüber wir eigentlich reden. Die Wikingerzeit dauerte von ungefähr 793 bis 1066 nach Christus, also fast 300 Jahre. Und in der Zeit waren Wikinger eben nicht nur, wie soll ich sagen, die bärtigen Plünderer, die Hollywood uns zeigt.
Nein, das Bild ist viel breiter. Wikinger waren Händler, die Routen von Skandinavien bis nach Konstantinopel und Bagdad betrieben haben. Sie waren Siedler, die Island und Grönland kolonisiert haben. Sie waren Bauern. Handwerker. In Haithabu, dem großen Handelszentrum an der Schlei, wurden bei Ausgrabungen tausende Geweihfragmente für Kammherstellung gefunden. Die größte mittelalterliche Geweihabfallsammlung überhaupt. Das war eine richtige Manufakturstadt.
Und die haben nicht nur mit Nachbardörfern gehandelt. Arabische Silbermünzen in skandinavischen Gräbern, Seide aus China, Bernstein als Exportgut nach Süden, Walross-Elfenbein aus der Arktis Richtung Europa. Das Handelsnetzwerk war gigantisch. Und genau das differenzierte Bild, das macht Wikinger als Thema so reich. Da steckt so viel mehr drin als Axt und Helm.
Und das spiegelt sich eben auch in der Ausrüstung wider. Die Rüstungen erzählen eine Geschichte über die Gesellschaft dahinter. Wer konnte sich was leisten? Welche Materialien standen zur Verfügung? Wie war die Handwerkskunst?
Schauen wir uns also die verschiedenen Rüstungstypen an, die uns heute beschäftigen. Da lohnt sich wirklich genauer hinzuschauen. Helme, Kettenhemden, die Frage nach Lederrüstungen, Schilde. Das sind alles Kategorien, bei denen man als Cosplayer oder Reenactor schnell in die Mythos-Falle tappen kann, wenn man nicht aufpasst.
Und genau davor wollen wir euch heute bewahren. Wir gehen die einzelnen Rüstungstypen durch, schauen uns an, was archäologisch belegt ist, was eher Fantasie ist und was das Ganze für die praktische Umsetzung bedeutet.
Weil am Ende geht es ja darum, dass man sich fundiert entscheiden kann. Ob fürs nächste Cosplay, fürs Reenactment oder einfach, weil man verstehen will, wie Wikinger wirklich gelebt und gekämpft haben. Also, tauchen wir ein. Fangen wir mal mit den Helmen an. Weil das ist ja das allererste, womit die meisten Leute Wikinger assoziieren. Helm mit Hörnern. Und wir wissen beide, das ist historisch nicht haltbar.
Der Klassiker. Der Mythos geht im Wesentlichen auf das 19. Jahrhundert zurück. Karl Emil Dubler hat 1876 für die Uraufführung von Wagners Ring des Nibelungen in Bayreuth rund 500 Kostüme entworfen. Da hat er den germanischen Figuren geflügelte und gehörnte Helme verpasst. Eine rein künstlerische Entscheidung, keine historische. Im selben Jahr erschien auch die illustrierte Ausgabe von Fridtjofs Saga mit Zeichnungen des schwedischen Malers August Malmström. Ab da hat sich das Bild durch die ganze Populärkultur gezogen.
Verrückterweise gab es tatsächlich Hörnerhelme in Skandinavien, aber die stammen aus der Bronzezeit. Die Vixö-Helme aus Dänemark sind auf etwa 900 vor Christus datiert, also fast 2000 Jahre vor den Wikingern. Die hatten eine rituelle Funktion, das waren keine Kampfhelme. Im Gefecht wären Hörner am Helm völlig kontraproduktiv. Der Gegner könnte den Helm weghebeln oder das Schwert bleibt hängen.
Und wenn man sich anschaut, was archäologisch wirklich belegt ist, dann ist da vor allem der Gjermundbo-Helm. Der wurde 1943 in einem Grabhügel bei Ringericke in Norwegen gefunden und stammt aus der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts. Das ist der einzige vollständig erhaltene Wikingerhelm, den wir haben. Ein Eisenhelm aus vernieteten Platten. Mit einem Nasenschutz und den charakteristischen Okularia, also einem brillenförmigen Augenschutz. Daher auch der Name Brillenhelm. Schlicht, funktional, keine Verzierungen.
Und das Grab war das eines wohlhabenden Kriegers, wohl ein Aristokrat. Da lagen Schwerter, Äxte, Speere, sogar Kettenhemdfragmente mit drin. Also die komplette Ausrüstung eines hochrangigen Mannes. Und selbst der hatte einen einfachen, zweckmäßigen Helm.
Was mich immer fasziniert hat, es gibt nur den einen vollständig erhaltenen Helm. Es existieren noch ein paar Fragmente von anderen Fundorten. Thiele in Dänemark, Lokrumme auf Gotland. Aber im Grunde arbeiten wir mit einem einzigen Referenzobjekt für die gesamte Wikingerzeit.
Und das bringt uns direkt zu den Kettenhemden. Die waren eine der wirksamsten Schutzausrüstungen der Wikingerzeit. Im Altnordischen heißt das Brynja. Das Prinzip ist, tausende kleine Eisenringe werden im sogenannten 4-in-1-Muster miteinander verbunden, also jeder Ring mit vier anderen verknüpft. Das ergibt einen flexiblen Panzer, der vor Schwerthieben und Pfeilen schützt, ohne dass du dich kaum noch bewegen kannst.
Und der Aufwand dahinter ist wahnsinnig. So ein Kettenhemd besteht aus geschätzt 20.000 bis 30.000 einzelnen Ringen, je nach Größe und Ärmellänge. Der Draht wurde handgeschmiedet, auf einen Stab gewickelt, geschnitten, dann einzeln vernietet oder verflochten. Da kommen locker über 1000 Meter Draht zusammen. Manche Berechnungen sprechen von 2 Kilometern und mehr.
Und dann das Gewicht. So ein fertiges Hemd wog typisch etwa 8 bis 12 Kilo, je nach Größe auch etwas mehr. Klingt erstmal viel, aber das Gewicht verteilt sich über Schultern und Oberkörper relativ gleichmäßig. Trotzdem, du trägst das stundenlang im Kampf oder auf dem Marsch. Das zehrt.
Und jetzt der entscheidende Punkt. Nicht jeder Wikinger hatte so ein Kettenhemd. Das waren absolute Luxusgüter. In Sagas wie der Njalssaga oder Egilssaga werden sie als Statussymbol beschrieben. Importiert oder erbeutet. Oft aus Byzanz oder dem Frankenreich. Die Kosten entsprachen wohl dem Wert mehrerer Rinder. Genaue Zahlen sind schwer zu belegen, aber es war definitiv ein kleines Vermögen.
Nach Schätzungen besaß wohl nur ein kleiner Prozentsatz der Wikingerkrieger überhaupt ein Kettenhemd. Manche Historiker nennen Zahlen unter 5%. Archäologisch sind aus ganz Skandinavien nur 5 bis 10 Fragmente überliefert. Das zeigt, wie selten die Dinger waren. Jarle, Anführer, wohlhabende Gefolgsleute. Der normale Bauer, der in den Kampf zog, hatte bestenfalls einen gepolsterten Wams und einen Schild. Das Bild vom komplett gerüsteten Wikingerkrieger, das ist eher die Ausnahme als die Regel.
Und übrigens, falls euch solche Details faszinieren, lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Das hilft uns wirklich, mehr solcher Episoden zu produzieren.
Die Materialien der Wikingerzeit waren generell sehr zweckgebunden eingesetzt. Eisen für Helme und Kettenhemden, weil es den besten Schutz bot. Holz war das Material für Schilde, meist mit Rohhaut oder Leder überzogen, plus Eisenbuckel. Metallränder sind archäologisch nicht belegt. Und Leder kam bei verschiedenen Ausrüstungsteilen zum Einsatz.
Wobei wir da gleich nochmal genauer hinschauen sollten, weil die Quellenlage bei Lederrüstungen nicht ganz so eindeutig ist. Aber das ist ein eigenes Thema.
Auf jeden Fall sieht man an den Materialien ganz klar, das war keine Massenproduktion. Jedes Stück Ausrüstung war handgefertigt, individuell und eben extrem wertvoll. Das spiegelt auch die gesellschaftliche Struktur wider. Wer gut gerüstet war, der hatte Ressourcen, Kontakte, Handel.
Das macht die praktische Umsetzung so reizvoll. Wenn man ein quellenbasiertes Wikinger-Outfit zusammenstellt, muss man sich überlegen, welchen Charakter stelle ich dar? Einen wohlhabenden Jarl mit Kettenhemd oder einen einfachen Bauern, der mit dem kämpft, was er hat? Beides ist historisch korrekt, aber die Ausrüstung sieht komplett anders aus.
Jetzt wird's spannend. Denn bei Lederrüstungen betreten wir ein Gebiet, das in der Szene immer wieder für Diskussionen sorgt. Im Blog und in vielen Darstellungen werden Lederrüstungen als leichtere Alternative zum Kettenhemd beschrieben. Gehärtetes Leder, eventuell mit Metallplatten verstärkt. Und das klingt erstmal plausibel.
Klingt es. Aber archäologisch ist die Sache deutlich unsicherer, als man denkt. Und da muss man ehrlich sein, wir haben keine direkten Funde von gehärteten Lederrüstungen aus der Wikingerzeit. Null. Leder verrottet im Boden, anders als Eisen. Kettenhemden, Helme, Schwertteile, das alles überdauert Jahrhunderte. Aber organisches Material wie Leder oder Textilien zerfällt in den meisten Böden innerhalb weniger Jahrzehnte.
Das heißt, für Cosplay und Reenactment sind Lederrüstungen trotzdem eine gute Wahl, wenn man die Einschränkung kennt.
Was wir aus den Quellen ableiten können, deutet eher auf gepolsterte Unterkleidung hin. Gambesonartige Wämser aus mehreren Lagen Stoff oder Wolle, eventuell mit Leder verstärkt. Die klassische Hollywood-Lederrüstung, die man aus Serien kennt, die hat mit dem, was Wikinger wahrscheinlich trugen, wenig zu tun.
Und das ist ein Punkt, den man als Cosplayer oder Reenactor kennen sollte. Es gibt einen Unterschied zwischen historisch gesichert und szenentauglich. Eine Lederrüstung kann handwerklich großartig sein. Optisch stimmig, funktional fürs Hobby. Aber man sollte sich bewusst sein, dass man da in einem Graubereich arbeitet. In Reenactment-Gruppen mit strengem Quellenbezug kann das zum Problem werden. Im Cosplay oder LARP dagegen ist es absolut gängig.
Und das ist völlig in Ordnung. Man muss nur wissen, wo man steht. Wer originalgetreu darstellen will, für den wäre ein gepolsterter Wams aus Wolle, vielleicht mit Lederbesatz, die sicherere Wahl. Wer ein stimmiges Gesamtbild für ein Event oder ein Fotoshooting will, der kann mit Leder arbeiten.
Ganz anders sieht's bei Schilden aus. Die sind das Standardverteidigungsmittel der Wikinger. Rund, aus Holz. Und die Quellenlage ist hier wirklich solide. Die berühmtesten Funde kommen vom Gokstad-Schiff in Norwegen, das auf etwa 900 nach Christus datiert ist. Da wurden 64 Schildreste gefunden, aus leichtem Nadelholz wie Fichte oder Tanne, abwechselnd gelb und schwarz bemalt.
Und die Konstruktion war, also man stellt sich das immer so massiv vor. Tatsächlich waren die Bretter nur 5 bis 8 mm dick. Das ist erstaunlich dünn. Der typische Durchmesser lag bei 80 bis 90 Zentimetern. In der Mitte ein Eisenbuckel zum Schutz der Hand, dahinter ein Holzgriff. Das Ganze wurde oft mit Rohhaut bespannt und am Rand mit Rohhaut oder Leder eingefasst.
Und die Dünnheit war kein Nachteil? 5 mm Holz klingen nach gar nichts.
Das ist der Punkt. Die Wikinger haben ihre Schilde nicht als dauerhafte Ausrüstung betrachtet. Das waren Verbrauchsgüter. Ein Schild ging im Kampf kaputt und dann hat man den nächsten genommen. In den Sagas wird beschrieben, wie Krieger mit mehreren Ersatzschilden in die Schlacht zogen. Im Gegensatz zu Kettenhemden waren Schilde für praktisch jeden erschwinglich. Holz und Leder waren verfügbar, die Herstellung war machbar.
Und genau das machte Schilde zum Kern der Wikingerkriegsführung. Der Schildwall, auf altnordisch Skjaldborg, war die taktische Grundformation. Krieger standen eng beieinander, Schilde überlappend, und bildeten eine geschlossene Front. Weichhölzer wie Fichte oder Tanne waren dafür ideal, weil sie leicht waren und nicht so stark splitterten wie härtere Hölzer. Bei einem Treffer federte der Schild eher ab, statt in scharfe Stücke zu zerbrechen.
Und das ist ein Detail, das oft übersehen wird. Die Materialwahl war nicht zufällig. Fichte, Tanne, regional auch Linde, das waren bewusste Entscheidungen.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Und was ich aus der Praxis sagen kann, wer heute für Reenactment ein Schild baut oder kauft, der merkt schnell, dass moderne Repliken oft deutlich dicker und schwerer sind als die Originale. 13 mm Sperrholz ist Standarddicke für Reenactment-Schilde. Historisch war es eben nur die Hälfte davon. Die Wikinger haben Schutz und Beweglichkeit perfekt aufeinander abgestimmt.
Der Schild war eben nicht nur Schutzwaffe. Er wurde auch offensiv eingesetzt. Zum Stoßen, Drängen, den Gegner aus dem Gleichgewicht bringen. Das funktioniert nur, wenn du das Ding über längere Zeit manövrieren kannst.
Jetzt widmen wir uns dem handwerklichen Teil. Und da bin ich in meinem Element. Wer sich eine Wikingerrüstung selber bauen will, braucht erstmal die richtigen Materialien. Für eine Lederrüstung ist die Lederwahl das A und O. Und der häufigste Anfängerfehler ist zu dünnes Leder. Wer normales Bekleidungsleder mit 1 bis 2 mm nimmt, das kippt und biegt sich in alle Richtungen. Für Rüstungsteile wie Armschienen oder Brustplatten brauchst du mindestens 3, besser 3,5 bis 4 mm pflanzlich gegerbtes Rindsleder.
Und historisch wurde Leder teilweise durch Cuir-Bouillie gehärtet, also in heißem Wasser oder Wachslösungen behandelt. Das Leder wird dabei formbar und wenn's trocknet, wird's richtig steif und widerstandsfähig. Die Technik ist seit der Antike belegt. Aber wie ich vorhin bei den Lederrüstungen schon meinte, haben wir für die Wikingerzeit schlicht keine Nachweise, dass sie Cuir-Bouillie als Körperschutz verwendet haben. Als Körperschutz wurde das erst ab dem 13., 14. Jahrhundert richtig verbreitet. Für die Wikinger bleibt's spekulativ.
Das Prinzip funktioniert auch heute noch. Manche Cosplayer experimentieren mit Bienenwachs als Härtungsmittel. Aber zurück zum eigentlichen Prozess. Du schneidest das Leder auf die gewünschte Form zu, stichst mit der Lederstanze die Löcher für die Nieten vor. Und dann wird Stück für Stück zusammengenietet. Zuschnitt, Stanzen, Nieten, Beizen, Verzierungen. Das sind die Grundschritte. Als Werkzeug brauchst du Lederstanzen, Nieten, einen ordentlichen Hammer und Nadel und Faden für Nähte, wo Nieten nicht passen.
Und die Beize ist wichtig für die Optik. Rohes Leder sieht eben aus wie rohes Leder, also hell und gleichmäßig. Spezielle Lederbeizen geben dem Material Tiefe und Farbvariation. Das macht optisch einen riesigen Unterschied.
Gut, der nächste große Brocken ist die Kettenhemdherstellung. Und die ist nochmal ein ganz anderes Kaliber.
Das 4-in-1-Muster klingt erstmal simpel. Jeder Ring wird mit 4 anderen verbunden, 5 Ringe pro Einheit. 4 geschlossene auf einen offenen Fädeln. Zudrücken, weiter. Aber wenn du dir vorstellst, dass du das 20 bis 30.000 Mal machst.
Und die Ringmaße sind dabei entscheidend. Viele Nachbauer arbeiten heute mit Innendurchmessern von 6 bis 9 mm bei etwa 1 mm Drahtstärke. Aber das 1 mm ist rein modern, archäologisch nicht belegt. Bei Funden wie dem Tiefenau-Kettenhemd sieht man eher 6 mm mit dickerem Draht. Die Faustregel fürs Verhältnis, ungefähr 1/6 bis 1/7, aber da kann man variieren. Zu dünner Draht und das Hemd reißt auf. Zu dicker und die Ringe lassen sich kaum noch biegen.
Und dann die Frage, vernieten oder nur zusammenbiegen? Historisch bestanden die Hemden meist aus einer Mischung von vernieteten und massiven geschlossenen Ringen. Das sieht man auch beim berühmten Gjermund-Bufund aus Norwegen. Das reine Zusammenbiegen gab's nicht. Das Vernieten hält deutlich besser, ist aber pro Ring nochmal extra Aufwand. Wer das komplett von Hand macht, der sitzt viele, viele Abende dran. Es gibt Schätzungen, die von mehreren hundert Stunden Arbeitszeit für ein vollständiges Hemd ausgehen.
Und das ist auch der Grund, warum viele heute mit vorgestanzten Ringen arbeiten, die man als Rohmaterial kaufen kann. Die Frage ist dann eher Stahl oder Eisen, blank oder verzinkt. Aber das Flechten selbst bleibt Handarbeit. Ring für Ring.
Da merkt man dann auch, warum Kettenhemden in der Wikingerzeit so wertvoll waren. Das war nicht nur teures Material, sondern vor allem hunderte Stunden Arbeit eines Handwerkers.
Fehlt nur noch der letzte Schritt, der oft unterschätzt wird. Die Alterung. Weil eine frisch hergestellte Rüstung sieht eben frisch aus. Und das ist nicht das, was man will, wenn man einen kampferprobten Wikinger darstellen möchte. Beim Leder funktioniert mechanische Alterung am besten. Mit feinem Schleifpapier über die Kanten und über die Stellen gehen, die natürlich beansprucht würden. Knie, Ellbogen, Schultern. Dann mit Kaffee oder starkem Tee einreiben für eine gleichmäßige Patina.
Und bei Metall das gleiche Prinzip. Leicht anrauen, Kratzer setzen, wo sie natürlich entstehen würden. Manche arbeiten mit Essig und Salz für einen kontrollierten Rostansatz. Der Trick ist
Schichtarbeit. Nicht alles auf einmal, sondern in mehreren Durchgängen. Erst eine Grundpatina, dann gezielt Akzente setzen. Wer Sprühfarbe oder zu gleichmäßige dunkle Flecken draufpackt, das sieht sofort künstlich aus. Die Natur arbeitet nie gleichmäßig.
Und Schmutz und Schlamm können am Ende auch noch draufkommen, gerade bei Events. Das klingt banal, aber eine Rüstung, die aussieht, als hätte sie einen Feldzug hinter sich, die erzählt einfach eine Geschichte.
Und genau das macht ja den Reiz aus. Du baust nicht nur ein Kostüm, du baust eine Figur mit einer Vergangenheit. Jede Schramme, jeder Fleck erzählt was.
Jetzt fehlt aber noch einiges, damit das Gesamtbild stimmt. Die Rüstung allein macht noch keinen Wikinger. Da gehören Wachen dazu. Und die hatten nicht nur eine praktische, sondern auch eine kulturelle Bedeutung. Ein Schwert zum Beispiel war nicht einfach eine Waffe. Das war ein Statussymbol, das oft einen eigenen Namen trug und über Generationen weitergegeben wurde. Äxte und Speere waren dagegen die Alltagswaffen. Deutlich verbreiteter, weil einfacher herzustellen.
Und Speere werden oft unterschätzt. Die waren die häufigste Angriffswaffe der Wikinger. Günstiger als ein Schwert. Leicht zu fertigen. Und vielseitig einsetzbar. Im Fernkampf als Wurfwaffe, im Nahkampf als Stoßwaffe. Viele Krieger hatten gar kein Schwert, aber einen Speer hatten die meisten.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich die Accessoires, die das Bild abrunden. Beim Schmuck ist der Thorshammer, der Mjölnir, natürlich das ikonischste Stück.
Archäologisch kennen wir rund 50 silberne Exemplare aus ganz Skandinavien. Und hunderte insgesamt, wenn man Eisen, Bronze, Zinn und Bernstein mitzählt. Besonders bemerkenswert, die Thorshammer-Anhänger nahmen ab dem 10. Jahrhundert stark zu. Vermutlich als bewusstes Gegenstück zum christlichen Kreuz. Es gibt sogar Gussformen, in denen gleichzeitig Thorshammer und Kreuze hergestellt wurden.
Die Parallele zum Kreuz ist wirklich spannend. Der Hammer war eben nicht nur Schmuck, sondern ein Bekenntnis, ein Identitätsmarker in einer Zeit, in der sich die Gesellschaft zwischen dem alten Glauben und dem Christentum bewegte. Auf dem Runentorshammer von Köbelev auf Lolland steht sogar eingraviert: Dies ist ein Hammer. Ganz explizit.
Neben dem Thorshammer trugen Wikinger auch Runenamulette, Armreife, Fibeln zum Verschließen der Umhänge. Materialien waren Metall, Knochen, Holz. Das sind alles Details, die ein Cosplay enorm aufwerten. Aber dann darf man die Basis nicht vergessen. Die Kleidung.
Und die wird tatsächlich oft vernachlässigt. Du kannst die schönste Rüstung tragen, aber wenn drunter ein Baumwoll-T-Shirt hervorschaut, bricht die ganze Illusion zusammen. Tuniken und Hosen aus Wolle oder Leinen. Dazu ein Umhang. Das war die Grundgarderobe. Und an den Füßen Wendeschuhe aus Leder oder einfache Stiefel.
Bei Kleidung gilt dasselbe wie bei Rüstung. Materialwahl entscheidet. Wolle und Leinen sind die historisch korrekten Stoffe. Baumwolle wurde in Skandinavien nicht angebaut und war äußerst selten. Und die Farben waren oft kräftiger, als man denkt. Pflanzliche Färbungen ergaben durchaus satte Rot-, Blau- und Gelbtöne. Das Bild vom dreckig-braunen Wikinger ist genauso ein Mythos wie die Hörnerhelme.
Und wenn alles steht, die Rüstung sitzt, die Kleidung passt, die Accessoires stimmen, dann will man das natürlich auch zeigen. Cosplay-Events und Conventions sind da der offensichtliche Ort. Aber auch Reenactment-Gruppen bieten eine großartige Möglichkeit, in die Darstellung einzutauchen. Da geht's weniger um Einzelpräsentationen und mehr um das gemeinsame Erleben.
Und für Fotos ein Tipp? Die Umgebung macht wahnsinnig viel aus. Ein Wald, ein Strand, eine Wiese im Morgenlicht. Das transportiert die Stimmung viel besser als jede Studiowand. Und am besten in der Golden Hour, dieses warme Licht kurz vor Sonnenuntergang. Das bringt die Texturen von Leder und Metall richtig zum Leuchten.
Und damit sind wir eigentlich beim Kern angekommen. Egal ob Cosplay, Reenactment oder LARP, am Ende geht es darum, dass man sich mit dem beschäftigt, was man darstellt. Die Recherche, das Verständnis für die Materialien, die Geschichte dahinter. Das macht den Unterschied zwischen einem Kostüm und einer Darstellung.
Und genau deshalb lieben wir das Thema so. Es verbindet Handwerk, Geschichte und Leidenschaft. Wer jetzt Lust bekommen hat, sich tiefer einzuarbeiten, dem legen wir den Blog auf battlemerchant.com ans Herz. Da findet ihr noch viele weitere Themen rund um historische Ausrüstung und Wikingerkultur. Und im Sortiment gibt's von Helmen über Kettenhemden bis hin zu Kleidung und Schmuck eine riesige Auswahl zum Stöbern.
In dem Sinne, viel Spaß beim Bauen, Recherchieren und Darstellen. Wir hoffen, die Episode hat euch gefallen.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.